auf 3. Mose Kapitel 1. 3. Mose Kapitel 1. Wir werden das bei den Opfern jetzt jedes Mal so halten. Ich nenne die besonderen Merkmale des jeweiligen Opfers. Jedes Opfer hat mindestens eine Besonderheit, ein besonderes Merkmal. Und daran erkennen wir dann auch die besondere Bedeutung des Opfers. Nachher gehen wir durch die symbolischen Einzelheiten. Und dann zum Schluss fassen wir noch einmal zusammen. Zum Brandopfer, ich lese die Verse 1 bis 3 zunächst, 3. Mose 1, die Verse 1 bis 3. Und der Herr rief Mose, und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr sie vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe bringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rind ist, so soll er es darbringen, ein männliches ohne Fehl. Am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er es darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und dann der Vers 13, und das Eingeweide und die Beine soll er mit Wasser waschen, und der Priester soll das Ganze darbringen und auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Das besondere Merkmal dieses Opfers ist, dass niemand davon essen durfte. Der Priester nicht, auch der nicht, der das Tier brachte zum Opfer. Von allen anderen Opfern durfte der Priester, manchmal nur der Priester, oder bei einem Opfer, beim Friedensopfer, der Priester und überhaupt jeder Reine, das heißt jeder, den man da ran beteiligen wollte, essen. Also von allen übrigen Opfern wurde ein Teil gegessen. Dieses Opfer hier wurde ganz verbrannt. Darum habe ich den Vers 13 noch einmal gelesen. In der Septuaginta steht hier für das Wort Brandopfer, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, Holokautoma. Das heißt ein ganz verbranntes. Und dann gibt es davon auch ein Adjektiv, also Holokautoma ist ein Hauptwort. Es gibt auch ein Adjektiv, Holokaustos. Das kennen wir aus anderem Zusammenhang, ist eine ganz unpassende Bezeichnung. Ich verwende diesen Ausdruck nie. Man sollte sagen, der hitlersche Judenmord, denn das war es. Wir sollten ein so schönes Wort nicht dafür verwenden. Es war auch kein freiwilliges Opfer, überhaupt nicht. Es war ein organisierter, industriell betriebener Mord. Und nichts anderes. Darum sollten wir dem so sagen, was er wirklich war. Also daher kommt dieses Wort übrigens eben. Darum habe ich das jetzt erwähnt. Holokautoma, ein ganz gebranntes, es wurde ganz verbrannt, alles war für Gott. Und das ist die Grundbedeutung des Brandopfers. Das Opfer Jesu Christi war ganz für Gott. Und das steht zuerst, und das wollen wir uns gut merken und uns auch darum bemühen, das zu verstehen und nicht nur zu verstehen, sondern wir wollen auch hoffen und darum beten, dass das auch unser ganzes Denken prägt. Wir sind ja als Sünder ich-bezogen. Das ist eben der Sünder. Der Sünder ist sich die Mitte der Welt. Und darum bezieht er immer alles auf sich. Und hier lernen wir, dass das Opfer Jesu Christi in erster Linie für Gott war. Der Sohn, der sich dem Vater opfert. Das hebräische Wort für Brandopfer lautet Ola und das bedeutet ein aufsteigendes. Das ist noch schöner.
ein aufsteigendes. Und das unterstreicht die Tatsache, dass alles zu Gott aufstieg. Die erste Wirkung oder des Opfers Christi, ja, die erste Wirkung ist Gottwärts. Daraus ergeben sich alle anderen Wirkungen, die zum Menschen fließen. Und dann noch etwas, das zwar nicht nur für das Brandopfer gilt, das gilt auch für das Speisopfer, aber das will ich jetzt hier auch hervorheben. Im Vers 2 steht, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Es war freiwillig. Das Opfer und die Vorschriften zum Opfer betreffen alle Christus. Es sind Anweisungen, die Gott gibt. Es sind Gottes Gedanken über seinen Sohn, Gottes Worte. Und so müssen wir uns fragen, ja, was heißt das jetzt bezogen auf Gott und auf den Sohn, dieses Will? Das Brandopfer war freiwillig, bezogen auf den Sohn bedeutet es, der Herr gab sich aus seinem freien Willen Gott zum Opfer. Er kam willig, um den Willen Gottes zu tun. Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 5 bis 7. Ich lese nur 5 und 7. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er, dann Vers 7, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Der Herr hat sein Leben willig gelassen, es wurde ihm nicht gewaltsam genommen. Das steht in Johannes 10, in den Versen 17 und 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Nun, was bedeutet dieses Freiwillige in Bezug auf Gott, den Vater? Wir lernen am Brandopfer, dass Gott nicht verpflichtet war, seinen Sohn in die Welt zu senden. Gott war nicht verpflichtet, sich der Sünde anzunehmen, denn dass Christus zum Brandopfer werden musste und dass er sich Gott opferte, das hängt natürlich mit Sünde zusammen. Aber Gott war nicht verpflichtet. Nun schauen wir uns im Gegensatz jetzt zum Brandopfer und zum Speisopfer an, was zum Schuldopfer und zum Sündopfer gesagt wird. 3. Mose Kapitel 4. Verse 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich, wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendeines der Verbote des Herrn, die nicht getan werden sollen, und irgendeines von ihnen tut, wenn der gesalbte Priester sündigt nach einem Vergehen des Volkes, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen jungen Stier ohne Fehl darbringen zum Sündopfer. Vers 13 und 14, wenn die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sündigt, Vers 14, und die Sünde wird bekannt, die sie dagegen begangen haben, so soll die Versammlung einen jungen Stier darbringen zum Sündopfer. Kapitel 4, Vers 22, wenn ein Fürst sündigt, Vers 23, so soll er seine Opfergabe darbringen, einen Ziegenbock, ein Männchen ohne Fehler. Vers 27, wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, Vers 28, so soll er seine Opfergabe bringen. Das zeigt uns, dass das Opfer eine sittliche Notwendigkeit war, wenn Erlösung, Vergebung geschehen sollte. Also wenn es Vergebung geben sollte, dann war das Opfer notwendig, dann musste es sein. Aber Gott war nicht verpflichtet, sich der Sünde anzunehmen. Das geschah aus Gottes freiem Wohlgefallen heraus. Gott hätte sich bezüglich der Sünde des Menschen in gleicher Weise verherrlichen können, wie er es tat oder tut mit den Engeln. Gott hat die Engel nicht erlöst, sondern er hat für den Satan und für sein Gefolge den Feuersee geschaffen und verherrlicht sich an den Engeln im Gericht. Und so hätte Gott sich am Menschen verherrlichen können durch Verdammnis, durch Gericht. Gott wollte Erlösung. Er war nicht dazu verpflichtet. Das sollten wir nicht vergessen. Gott steht zu uns nie in Schuld. Nie. Er schuldet uns nichts. Wir haben keine Ansprüche bei Gott. Wir können nicht sagen, du musst uns helfen. Gott muss überhaupt nicht. Und so können wir ihn nur bewundern und anbeten, dass er wollte. Und das ist der Grund, warum das hier hervorgehoben wird, im auffälligen Gegensatz eben zu den Sündopfern und Schuldopfern. Das Brandopfer war freiwillig. Und dann noch etwas, das gilt jetzt auch für alle weiteren Opfer. Als Opfertiere werden genannt Vieh, Rind oder Kleinvieh. Das heißt Stier, ein Stier oder eine Kuh oder ein Schaf oder eine Ziege. Warum solche Tiere? Ja, der Herr redet ja hier von seinem Sohn und vom Opfer seines Sohnes. Warum sagt er nicht, wenn jemand eine Opfergabe darbringen will oder wenn jemand gesündigt hat, dass er dann darbringen soll einen Steinbock oder einen Hirsch? Ja, Beate?
Weil sie zu den Tieren so eine Beziehung haben, es tat ihnen weh, wenn sie es opfern mussten.
Sie hatten eine Beziehung und es tat ihnen weh, wenn sie es opfern mussten. Vielleicht, ja. Hirsch und Steinböcke sind reine Tiere. Die gehören zu den reinen Tieren, die sie essen durften. Ja, richtig. Ja, ich glaube, das ist wirklich der Grund. Ich glaube das tatsächlich. So zeigte Gott schon, dass dann in der Fülle der Zeit, die Menschen mussten nicht Jagd machen auf den Sohn Gottes und ihn herbeischleppen. Er kam zu ihnen. Er war ganz nahe bei ihnen. So wie man damals, wenn man ein Opfertier bringen wollte, dann hatte man sein Tier zur Hand, im Stall, im Hof. Musste es nicht jagen. Und die Haustiere sind ja so gemacht, dass sie sich den Menschen in die Hand geben. Willig. Und genau so kam der Sohn Gottes, er kam zu den Menschen, er war unter ihnen.
Und dadurch wird tatsächlich unterstrichen, was Carmen sagte, wir mussten nichts dafür leisten. Ja, wir haben ihn nicht gesucht, wir haben ihn nicht herbeigerufen. Er kam zu uns. Einen ähnlichen Gedanken finden wir im Römerbrief in Kapitel 10 in den Versen 6 und 7. Römer 10, die Verse 6 und 7. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber spricht so. Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist, um Christus herabzuführen. Wir mussten nicht uns irgendwo emporklimmen und uns Christi würdig erweisen und ihn dadurch zu uns herunterzerren. Er kam, ohne dass wir nach ihm gefragt hätten. Gut, jetzt wollen wir uns den symbolischen Einzelheiten zuwenden. Im Vers 3 steht, dass das Brandopfer ein männliches sein musste. Eine Stelle dazu aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 13. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 13. Wacht, steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Also das Männliche steht für das aktiv Handelnde des Menschen. Es gibt einige Opfertiere, bei denen wird gesagt, oder Opfer, bei denen wird gesagt, dass es ein weibliches oder ein männliches sein konnte. Zum Beispiel das Friedensopfer. Hier aber musste es ein männliches sein, denn dieses Opfer soll uns eben zeigen, wie Christus sich mit seinem ganzen Willen, mit seiner ganzen Entschiedenheit Gott opferte und sich von nichts abhalten ließ, diesen Weg zu gehen. Darum ein männliches Tier. Er hat Gott mit seiner ganzen Kraft geliebt. Markus 12, Verse 29 und 30. Markus 12, Verse 29 und 30. Ich lese nur den Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus oder mit deiner ganzen Kraft. Darum also ein männliches Tier und dann ohne Fehl. Wir haben das gestern Abend gesehen, das Opfertier musste sündlos sein, rein sein. Christus musste rein sein. Nun war es ja so, wenn man ein Opfertier darbrachte, dann wusste man, es darf keinen Fehler haben. Es darf kein Bein zu kurz haben, es darf auch keine Krätze und keinen Grind haben, sonst irgendeinen Befall, keine Seuche, Maul- oder Klauenseuche, nichts derlei. Und so hat man das Tier untersucht, hat es sich genau angesehen und wenn man davon überzeugt war, das Tier ist tadellos, dann brachte man es als Opfertier dar. Und so wurde Christus untersucht, 30 Jahre lang in seiner eigenen Familie. Nachher trat er auf in der Öffentlichkeit, 3 Jahre mindestens war er in der Öffentlichkeit. Und er war bald der bekannteste Name in ganz Israel. Alle redeten von ihm, alle wollten ihn sehen. Und bald begann man ihn auch in feindlicher Absicht zu beobachten und lauerte nur darauf, irgendwo einen Fehler zu sehen. Und nach dieser Zeit mussten alle, die ihm begegnet waren, mit ihm zu tun gehabt hatten, entweder auf die Frage hin, wer von euch überführt mich einer Sünde, schweigen, denn sie konnten es nicht, oder wie Pilatus gestehen, ich finde keine Schuld an diesem Gerechten. Die Jünger und die späteren Apostel haben das ebenfalls bezeugt. Schlagen wir diese Stelle noch auf, auf die ich vorhin hinwies, Johannes 8, Vers 46. Johannes 8, Vers 46. Wer von euch überführt mich der Sünde? Niemand konnte es. Und dieses Zeugnis des Pilatus. Lukas 23, Vers 4. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Vers 14. Ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden. Nun, da könnten wir sagen, ja, einfach keine Schuld bezüglich der Dinge, deren die Juden ihn anklagten, aber das ist hier von größter Bedeutung. Die Juden hatten ja immer etwas gesucht und nichts gefunden, und so suchen sie wenigstens diese eine Schuld ihm anzulasten, dass er gegen römisches Gesetz gesündigt hätte. Und auch da wird nichts gefunden. Und auch haben sie ihre eigene Verhandlung gehabt, und da haben sie ihn der Gotteslästerung geziehen. Weil er bekannte, der Menschensohn zu sein, der wiederkommen werde mit den Wolken, das heißt mit der Herrlichkeit des Himmels. Sie fanden keine Schuld an ihm. Und das haben die Apostel unterstrichen, drei Stellen, und wir tun gut daran, sie uns zu merken, weil sie in zusammenfassender Weise die Sündlosigkeit, die vollkommene Sündlosigkeit des Herrn, und zwar bezüglich seines Sinnens, Redens, Handelns und auch seiner Natur, zum Ausdruck bringen. 2. Korinther 5, 21. Paulus sagt hier: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Christus kannte Sünde nicht. Und zwar ist hier gemeint, natürlich wusste er um Sünde und er erkennt, was Sünde ist, viel tiefer als wir. Aber er kannte sie nicht, so wie wir Sünde kennen. Wir kennen ja Sünde, der Mensch lernte Sünde dadurch kennen, und wir kennen Sünde dadurch, dass wir selbst sündigen und Sünder sind. Er, der Sünde nicht kannte. 1. Petrus 1, 22. Erster Petrus 2, 22. Der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Und Johannes schließlich, 1. Johannes 3, Vers 5. 1. Johannes 3, Vers 5, und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm, auch in ihm keine Sünde, keine sündige Natur. Das wird in allen Opfern wiederholt. Das wird beim Friedensopfer gesagt, das wird beim Sündopfer gesagt, das wird beim Schuldopfer gesagt, und im Neuen Testament wird es immer wieder gesagt, weil das so wichtig ist und weil sich Gott freut, dieses Zeugnis auszustellen. Dieser eine, vollkommen, sündlos. Und er hat auch dieses Zeugnis ausgestellt über seinem Sohn bei der Taufe: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Wohlgefallen, weil er vollkommen war. Das Tier wurde an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft gebracht, Vers 3. Am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er es darbringen, Und das zeigt uns, dass das Opfer den Zugang zu Gott, der im Heiligtum wohnt, öffnete. Das wurde dem Opfernden jedes Mal dadurch bewusst. Und so können wir nur deshalb in Gottes Gegenwart treten, weil unser Herr diesen Weg für uns gegangen ist und diesen Weg vor uns gegangen ist und weil er sich Gott geopfert hat und Gott durch ihn vollkommen befriedigt worden ist. Darum können wir in Gottes Gegenwart treten. Nur deshalb. Eine Stelle dazu aus dem Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zum Vater. Durch Christus. Durch seinen Tod. Und dann soll der Opfernde, Vers 4, seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen. Handauflegung. Was bedeutet Handauflegung? Sich eins machen, ja. Identifikation. Und dann steht hier, es wird wohlgefällig für ihn sein. Das bedeutet, dass Christus uns mit sich eins gemacht hat. Und er war dem Vater wohlgefällig. Und das, was Christus tat und was er ist, was der Sohn ist für Gott, das sind wir jetzt in ihm auch. Wir sind mit ihm eins gemacht. Wir werden nachher sehen, dass die Identifikation auch in die andere Richtung geht. Christus hat sich mit uns eins gemacht, mit unserer Sünde als Sündopfer. Aber hier wird gesagt, dass wir mit ihm eins gemacht worden sind. Und so sind wir angenehm gemacht in dem Geliebten. Auch das wurde dem Opfernden jedes Mal bewusst gemacht, wenn er die Hand auf das Opfertier legte. Eigentlich stützte, Samak, dieses Verb Samak heißt eigentlich stützen, so. Ganzen Körpergewicht sich stützen. Der Hebräerbrief sagt, dass Christus von seinem Vater begrüßt wurde nach vollbrachtem Werk. Hebräer 5, Verse 5 bis 9. Bis 10. Der Vers geht bis, also da so kommt erst im Vers 10. Also Hebräer 5, die Verse 7 bis 10. Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als fliehen dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat, und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte und vollendet worden, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt, von Gott aufgenommen. Oder der erste Petrusbrief sagt, 1. Petrus 2, Vers 4, dass Christus von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar ist. Er ist der vom Vater Geliebte. Und so wie der Vater den Sohn angenommen hat, sind wir in ihn angenommen. Angenehm gemacht in dem Geliebten. Das bedeutet diese Handauflegung. Epheser 1, Vers 6, da kommt dieser Ausdruck vor, Gott hat uns angenehm gemacht in dem Geliebten. Ich habe das in meiner ersten Bibel, die ich las und durch die ich zum Glauben kam, damals auswendig gelernt. In der King James Bibel steht, accepted in the beloved. Man versteht es ihnen ein bisschen besser. Angenommen, accepted, im Geliebten angenommen. So wie der Sohn vom Vater begrüßt wurde, werden wir in ihm angenommen. Wir hatten einmal so eine Nachbarsfamilie und die hatten einen Jungen, der war gleich alt wie unser Samuel, so damals 10, 11. Ja, ungefähr 10, 11 so. Ich habe den nicht so gern gehabt, ich fand ihn zu laut und überhaupt. Manchmal kam er mit den Rollschuhen das ganze Treppenhaus hoch bei uns und läutete dann an der Tür. Und unser Treppenhaus ist aus Holz und da scheppert es im ganzen Haus. Und irgendwie, ich fand ihn einfach ein bisschen lästig. Und dann kam es mal vor eben, da läutete und wollte er etwas und ich habe ihm dann gesagt, ja, nein, jetzt nicht. Aber manchmal kam Samuel mit ihm und dann war er immer voll akzeptiert. Ja, wirklich. Samuel kam mit ihm und dann selbstverständlich war er willkommen, weil Samuel mit ihm kam. War vielleicht nicht ganz rechts von mir, aber es ist einfach so. Aber das hilft uns zu verstehen, dass Gott, der hätte uns, so wie wir sind, in uns, nie annehmen können. Er nimmt uns an in seinem Sohn. Und so tritt der Sohn vor den Vater und sagt, siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Hebräer 2, dort steht das, Hebräer 2, Vers 13. Und das ist der Sohn Gottes, der zum Vater sagt, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Dann im Vers 5, und er soll das Rind schlachten vor dem Herrn. Wir sollten das ganze Gewicht dieses Ausdrucks auf uns wirken lassen. Das Tier wurde geschlachtet vor dem Herrn. Nach seinem Befehl, nach seinem Willen, unter seinen Augen. Es war der Herr selbst, der verordnet hatte, dass sein Sohn getötet werden sollte. Und darum können wir sagen, und so sagen es auch die Propheten, dass es Gott selbst war, der ihn schlug. Jesaja 53, Vers 11. Jesaja 53, Vers 11. Vers 10, verzeiht. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn, also Yahweh, gefiel es, ihn zu zerschlagen. Es war sein Wille und er zerschlug ihn. Er hat ihn leiden lassen. Zacharia 13, Vers 7. Hier spricht Gott und befiehlt, Schwert, erwache gegen meinen Hirten. Schwert, erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Genosse ist. Spricht der Herr der Heerscharen, schlage den Hirten. Und diesen Vers hat der Herr zitiert, gegenüber den Jüngern und macht damit ganz deutlich, dass Zacharia, diese Stelle in Zacharia 13, vom Tod des Sohnes Gottes spricht. Matthäus 26, Vers 31. Matthäus 26, Vers 31. Da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben. Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Wir werden darauf dann zurückkommen im Zusammenhang mit dem Friedensopfer. Der Herr wusste alles von Anfang an. Und er kam, um den Willen Gottes zu tun, um die Schrift zu erfüllen. Es steht geschrieben. Und ich bin gekommen, alles, was geschrieben steht, zu erfüllen. Und das zeigt uns, dass der Herr nicht das unglückliche Opfer einer Verschwörung war. Es waren nicht widrige Umstände, die zu seinem Tod führten. Nein, als die Juden Jesus den Heiden übergaben und die Heiden ihn ans Kreuz schlugen, erfüllten sie Gottes Ratschluss. So hat es Petrus in der Pfingstpredigt gesagt, Apostelgeschichte 2, 23 und 24. Apostelgeschichte 2, 23 und 24. Ich lese von Vers 22 an. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann von Gott an euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht, nach Gottes Willen, nach Gottes Ratschluss. In Matthäus 26 wird das sehr eindrücklich demonstriert. Matthäus 26, Vers 1 und 2. Matthäus 26, Vers 1 und 2. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert und gekreuzigt werden. Nach 2 Tagen ist das Passa. Der Tag, an dem der Herr sterben musste, war längst vorher bestimmt. In 3. Mose 23 steht, wann das Passa im Verlauf des Jahres stattfindet. Also der Tag war genau bestimmt. Welcher Tag in welchem Monat. Aber nicht nur das, auch das Jahr war genau festgelegt. Es war genau festgelegt. Wann, in welchem Jahr? Und damit an welchem Jahr und in welchem Jahr und an welchem Tag er sterben sollte, war längst von Gott verordnet. Wieso kann man sagen, das Jahr war auch bestimmt? Ja, Daniel, die Weissagung Daniels, Daniel 9. Dort wird ganz genau gesagt, dass von da an gerechnet, wenn das und das passiert, wenn der Befehl ausgeht, Jerusalem wieder aufzubauen, 445 vor Christus, dann dauert es 69 Wochen und dann wird der Messias abgeschnitten werden und nichts haben. Und so konnte man das Jahr genau ausrechnen und auch, wenn Menschen vielleicht falsch sich da und dort vielleicht ein wenig irrten, aber das zeigt uns, dass auch das Jahr genau bestimmt war von Gott. Welches Jahr und welcher Tag. Und genau an den Tag wurde Christus, unser Passa, geschlachtet. Und jetzt sehen wir, und das ist wirklich eindrücklich, wenn wir jetzt Matthäus 26 weiterlesen, nachdem der Herr das gesagt hat, der souveräne Herr, in 2 Tagen ist das Passa, muss das Passa geschlachtet werden und der Menschensohn wird überliefert werden. Dann Vers 3, dann versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes in den Hof des hohen Priesters, der Kajaphas hieß, und beratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Sie sagten aber nicht an dem Fest, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Also dass sie überhaupt diesen Rat fassen, ihn mit List zu greifen und zu töten. Dabei verfolgen sie, ohne es zu wissen und zu wollen, Gottes Ratschluss. Und dann wollten sie nicht am Passa, aber sie tun es am Passa. Sie können gar nicht anders, denn es ist von Gott verordnet. Und das zeigt uns so deutlich, dass der Sohn Gottes nach dem Willen des Vaters sich dahingab. Am von Gott bestimmten Tag, auch in der von Gott bestimmten Weise. Ja, sie sollen das Tier schlachten vor dem Herrn. Das hat Gott im Alten Testament gesagt. Und da redet er vom Sohn. Wie der Sohn Gottes nach seinem Willen und unter seinen Augen getötet werden musste. Dann sollten sie das Blut ringsum an den Altar sprengen, Vers 5. Schlagen wir jetzt diese Stelle noch einmal auf zum Blut. Das ist eine sehr wichtige Stelle. Die sollte man sich auch einprägen, 3. Mose 17, 11. Übrigens, je früher man damit anfängt, umso besser. Das geht nämlich je länger, je schlechter, auswendig zu lernen und sich Dinge einzuprägen. Ja, es ist einfach so. Darum beginnt, wenn ihr erst 18 seid, dann dankt dem Herrn auf den Knien dafür. Aber auch wenn ihr noch 30 seid, sind ihr noch sehr gut dran, um auswendig zu lernen. Dann hat man das einmal gelernt, nachher weiß man es für den Rest des Lebens. Nachher ist das nicht mehr so. Also 3. Mose 17, 11. 3. Mose 17, 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu tun für eure Seelen, denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele. Das ausgeflossene Blut ist das Zeugnis dafür, dass die Seele, das Leben ausgeschüttet worden ist. Also bezeugt den Tod, der eingetreten ist. Und beachten wir, wie 3. Mose 17, 11 sagt, oder wie Gott dort sagt, ich habe das Blut auf den Altar gegeben. Es ist eben nach Gottes Willen, es ist Gottes Werk. Gott tut das. Und jetzt sollte dieses Blut, nachdem das Tier geschlachtet worden war, sollte von diesem Blut rings um den Altar gesprengt werden. Nun, wenn Blut gesprengt wird, dann sehen es alle. Also das bezeugt die Tatsache, dass dieses Blut geflossen ist. Und so bedeutet gesprengtes Blut, dass jetzt die Tatsache des Todes und das, was dieser Tod bedeutet, jetzt proklamiert wird. Die Opfernden sahen es, aber es geschah ja unter Gottes Auge. Gott sah es. Und so spricht das Blut zu Gott. Das Blut redet zu Gott. Hebräer 12, Vers 24. Hebräer 12, 24. Da heißt es, ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, eben besprengtes Blut, das besser redet. Also das Blut sprengen, das heißt, das Zeugnis des Blutes reden lassen. Und das Blut redet zu Gott in erster Linie. Zu Gott vom vollbrachten Werk des Sohnes, von der Hingabe des Sohnes bis in den Tod. So redet das Blut zu Gott. Gott allein kann den Wert des Opfers Jesu Christi einschätzen. Nach seiner Wertschätzung des Blutes hat das Werk Christi Wirksamkeit, nicht nach unserer Einschätzung. Wenn das Werk Jesu Christi nur so viel Wirkung hätte, wie wir an ihm zu erkennen vermögen, dann wäre diese Wirkung sehr schwach. Völlig unzulänglich. Aber das Blut hat seine Wirkung nach Gottes Wertschätzung. Es wurde nach Gottes Willen vergossen. Und so sieht Gott das Blut. Und dieses Blut spricht zu Gott. Gott ist nun geehrt. Gottes Gerechtigkeit ist befriedigt. Gott ist verherrlicht. In 2. Mose 12, dort steht das auch. In 2. Mose 12, wo die Anweisungen zum Passa gegeben werden, wird vom Blut gesagt, dass die Israeliten dieses Blut nehmen sollen und es an die Türpfosten streichen sollen und dann im Haus bleiben sollen. In jener Nacht, wo der Gerichtsengel, der Würgeengel, durch Ägypten ging, 2. Mose 12, Verse 12 und 13, und ich werde in dieser Nacht, ich, der Herr, ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid, und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Es ist Gott, der das Blut sieht, und darum schont er im Gericht. Also es lag daran, was dieses Blut für Gott bedeutete. Und nicht daran, wie viel die Israeliten, die im Haus saßen, verstanden. Und so liegt auch unser Heil, liegt am Wert des Opfers Christi für Gott. Er hat sich Gott geopfert. Dann sollte dem Opfertier die Haut abgezogen werden. Vers 6. Er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Die Haut abziehen. Warum mussten das damals die Opfernden tun? Nun, sie hatten ja das Opfertier untersucht. Es muss ein vollkommenes Tier sein. Es durfte keinen Schaden haben, keinen Befall irgendeiner Art. Aber es hätte ja sein können, dass es unter der Haut irgendeinen Krebs oder etwas hatte, das an ihm fraß, das man von außen nicht gesehen hatte. Und so musste zuerst die Haut abgezogen werden. Dann muss man sehen, dass das Tier auch innen tadellos war. Und so war unser Herr. Er war nicht nur nach außen, sondern er war auch innen vollkommen. Wenn Gott im Alten Testament das sagte, wie wir gestern hörten, dass er nicht wie der Mensch nach dem Äußern urteilt, sondern nach dem Innern, und den Menschen danach beurteilt, dann dürfen wir sicher sein, dass der Mensch Jesus dann genauso war. Jemand, der inwendig in seinem Herzen vollkommen war. Und so war er innen genauso vollkommen, wie in allem, was man äußerlich von ihm wahrnehmen konnte. Eine Stelle aus den Psalmen, Psalm 17, Vers 3. Es ist ja bemerkenswert, dass wir in den Psalmen mehr über das Innere des Herrn kennenlernen und erfahren als in den Evangelien. In den Evangelien haben wir die Worte und die Taten des Herrn. Einige Male wird auch gesagt, er wurde im Geist erschüttert, aber wie er innerlich empfand, das steht in den Psalmen, also im Alten Testament. Darum sollen wir ja auch die Psalmen lesen und studieren, um hier unseren Herrn noch besser kennenzulernen. Psalm 17, ein Psalm, ein Gebet von David, aber durch ihn spricht, wie so oft, der Geist Christi. Und so ist es. Christus, der von sich sagt, du hast mein Herz geprüft, du hast mich bei Nacht durchforscht, du hast mich ausgeschmolzen. In der Elberfelder steht geläutert, das Wort gefällt mir nicht. Denn läutern heißt lauter machen und Christus konnte man nicht lauter machen. Und das hebräische Wort heißt eigentlich ausschmelzen. Nun, natürlich, man sagt geläutert, weil man eben durch Ausschmelzen Metalle läutert, rein macht, aber Christus hatte nichts Unreines an sich. Aber er wurde wie im Schmelztiegel geprüft. Und so wurde das offenbar. Du hast mich ausgeschmolzen. Nichts fandest du? Und dann, mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Wie oft sagen wir einander Nettigkeiten und wir denken, so für uns, aber eigentlich ist er ein Langweiler. Ja? Also unsere Gedanken gehen weiter als unser Mund. Wir denken uns das Unsere dazu, was wir nicht sagen. Und natürlich kann man nicht alles sagen, was man denkt. Aber oft tun wir es in unlauterer Weise. Der Herr hat sicher nicht alles gesagt, was er dachte. Aber er hat nie etwas vorgemacht mit seinen Worten und dabei anders gedacht. Er war vollkommen. Und so haben die Juden ihn einmal gefragt, Johannes 8, Vers 25, wer er denn nun wirklich sei. Johannes 8, Vers 25, da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Jesus sprach zu ihnen, durchaus auch das, was ich zu euch rede. Genau das, was ich zu euch rede. Genau das und der bin ich. Er war auch inwendig vollkommen. Ja, ich denke, wir schließen an dieser Stelle. Es ist schon 12:30. Dann machen wir so Fortsetzung. Wir gehen diese symbolischen Einzelheiten durch. Beim Brandopfer machen wir es ausführlich. Dann vieles, was in den Brandopfern schon gesagt wird, wird beim Friedensopfer und Schuldopfer und Sündopfer wieder gesagt. Dann müssen wir es dann dort nicht wieder aufnehmen. Darum also mehr Zeit mit dem Brandopfer als nachher mit den übrigen Opfern.
Benedikt, ja. Darf ich dir doch noch eine Frage stellen?
Ja.
In Lied 533 heißt es, Gott, du hast dir ausersehen, deinen Sohn zum Opferlamm, deine Liebe hieß dich gehen, mit ihm hin zum Kreuz stammen, und dann seine Qual schnitt dir ins Herz und sein Weh war auch dein Schmerz. In Jesaja haben wir aber gelesen, es gefiel ihm, ihn zu schlagen. Und wenn es heißt, dass es Gott gefallen hat, ihn zu schlagen, dann auch deshalb, weil er wusste, dadurch wird jetzt Gerechtigkeit gewirkt durch ein vollkommenes Opfer.
Ja.
So habe ich dich auch verstanden.
Ja.
Kann man das denn wirklich so sagen, wie das in diesem Lied dann steht, dass so quasi der Vater in seiner Seele tiefen Schmerz empfand, als er seinen Sohn sah, wie er gestorben ist?
Ja, ich denke doch auch. Ich denke doch auch, weil der Vater und der Sohn, die sind in allem eins, in ihren Empfindungen. Und die Gottverlassenheit des Sohnes und das Entsetzen des Sohnes, das muss auch für den Vater so gewesen sein.
Also gefallen in Jesaja 53 hat er nicht nur den Inhalt von Freude oder so, sondern es war seine Entscheidung.
Ja, in dem Sinn, ja.
Abraham und Isaac.
Abraham und Isaac, ja, was wolltest du da sagen?
Abraham ist
schwer gefallen. Ja, dem Abraham ist es schwer gefallen, ja. Einem menschlichen Vater fällt es sicher schwer. Das auf alle Fälle. Aber, ja, als Vergleich. Ja.